Text 21.
Zionismus und Kommunismus. Simone Dina Hartmann und Joachim Bruhn über das Elend der real existierenden Linken und über den Zionismus als Politik gewordenes Katastrophenbewusstsein. Eine Sendung von Café Kritik. Es geht um Israel. Unter diesem Titel fand am 10. und 11. Mai 2002 in Berlin eine internationale Israel-Solidaritätskonferenz statt, die vom Berliner Bündnis gegen IG Farben organisiert und von zahlreichen Gruppierungen unterstützt wurde. Auf dieser Konferenz wurde auch über das historische und aktuelle Verhältnis von Kommunismus und Zionismus diskutiert. Angesichts des deutschen Nationalsozialismus verbündeten sich zuerst in Spanien und später vor allem in Osteuropa zionistische und kommunistische Organisationen. Dieses Bündnis wurde seit der Gründung des Staates Israel immer prekärer und zerbrach endgültig mit dem Sechstagekrieg 1967. Viele jüdische Kommunisten und Kommunistinnen gaben angesichts der antisemitischen Realität der Sowjetunion ihre Hoffnung auf, dass mit der Weltrevolution der Antisemitismus beseitigt werden würde. Dennoch stellt sich die Frage, ob es nicht doch verschüttete Verbindungen zwischen Zionismus und dem Kommunismus in seinem ursprünglichen, also nicht staatssozialistischen Sinne gibt. Simone Dina Hartmann von der Wiener Gruppierung Café Kritik schildert ihre persönlichen Erlebnisse als linksradikale, pro-zionistische Jüdin in Österreich und stellt Überlegungen zur Notwendigkeit der Solidarität mit Israel an.
Um es gleich vorwegzunehmen, ich bin radikale Linke und Jüdin. Wie ihr euch vorstellen könnt, hat mir das in linken Zusammenhängen, in denen ich mich früher ja doch aufgehalten habe, einiges eingebracht. Das Tragen des Davidsterns war mir immer Selbstverständlichkeit, auch bzw. gerade in linken Zusammenhängen. Seit meinem 5. Lebensjahr war ich antisemitischen Pöbeleien ausgesetzt. Mein Gang in die Linke erfolgte auch in der Hoffnung, dass diesen ein Ende bereitet würde. Nur, daraus wurde leider nichts. Bereits bei meinem ersten Zusammentreffen mit kommunistischen Linken musste ich, die ich meine Jugendjahre in einer zionistischen Jugendorganisation verbracht hatte, feststellen, dass Antizionismus zum festen Bestandteil der Bewegungslinken gehört. Für mich also, die nach wie vor am zionistischen Gedanken festhielt, kein Platz war. Häufig wurde ich auf mein Jüdischsein reduziert. Zum einen wurde behauptet, mit mir könne nicht diskutiert werden, weil ich aufgrund meines Daseins als Jüdin immer wieder auf den Nationalsozialismus reflektieren würde. Daneben bekam ich auch die für die Linke typische Betroffenheitspolitik zu spüren. Nicht nur, dass ich immer wieder darüber um Auskunft gebeten wurde, wie ich als Jüdin dieses und jenes beurteilen würde, es war eine Zeit lang auch durchaus üblich, mir einen mitleidvollen Blick zuzuwerfen, sobald in Diskussionen die Rede von Juden und Jüdinnen oder dem Nationalsozialismus war. Ein Plakat, auf dem ich anlässlich der Wahlen zum Studierendenparlament mit einem um den Hals gehängten großen Davidstern abgebildet war, stieß bei Angehörigen meiner Gruppierung auf Empörung. Die palästinensischen Studierenden würden sich von so einem Plakat provoziert fühlen und unserer Fraktion ihre Stimme entziehen. Das müsste ich doch einsehen. Ein anderes Beispiel. Auf einem Plenum eines kollektiv betriebenen Beisels, dem ich damals angehörte, sollte über den Rausschmiss eines Antisemiten entschieden werden. Also auf solch einem Plenum sollte über den Rausschmiss eines Antisemiten entschieden werden. Im Laufe der Diskussion wurde mir von der vom Ausschluss bedrohten Person vorgeworfen, die Linke zu unterwandern. Ein Vorwurf übrigens, der mir danach noch des Öfteren unterbreitet wurde. Mir wurde außerdem vorgeworfen, mit dem Mossad zu paktieren und als Teil des Weltjudentums zu agieren. Nur wenige der auf dem Plenum Anwesenden empörten sich. Der Großteil derjenigen, die ihre Stimme erhoben, gaben dem Antisemiten recht. Die große Mehrheit schwieg. Ein anderes Mal wurde ich von dem mittlerweile auch über die österreichische Grenze hinweg bekannten Antiimperialisten mit dem Pseudonym Aug und Ohr als Zionistenschwein beschimpft und täglich angegriffen. Diejenigen, die sich dazwischen stellten, erklärten mir, er wäre kein Antisemit. Der deutsch-linke Abwehrreflex wurde mit der Behauptung weitergesponnen, dass Aug und Ohr, also der Antisemit, deshalb kein Antisemit sein könnte, weil er Philosemit sei, dem jüdischen Chor angehöre, ja, seine besten Freunde Juden seien. Einmal mehr wurde der pogromistische Mob von Linken freigesprochen, ich zur überreagierenden Täterin abgestempelt. Auch in den jüngsten Diskussionen über Israel mit Antinationalen, die zu einem Zeitpunkt stattfanden, an dem die antisemitischen Selbstmordanschläge am Höhepunkt waren, wurden mir antisemitische Bekenntnisse entgegengeschleudert. Wenn ich solidarisch mit Israel sei, soll ich doch zur israelischen Armee gehen. Ergo, wenn es dir hier nicht passt, hau dorthin ab, wo du hingehörst. Zunächst zählte ich zu den meistgehassten Personen der antiimperialistischen Clique. Mittlerweile laden auch die bereits erwähnten antinationalen Israel-Hasser ihr gesamtes Ressentiment bei mir ab. Selbst das Konsumieren von an sich legalen Substanzen wird mir und nur mir zum Vorwurf gemacht. Die Lustfeindlichkeit der Linken, die auch in der Ablehnung von Rauschmitteln ihren Ausdruck findet, kommt zu sich selbst, wenn sie wie hier in das alte antisemitische Ressentiment gegen die jüdische Umtriebigkeit umschlägt. Die Unerträglichkeit, inmitten solcher Linken zu verkehren, versteht sich wohl von selbst. Deshalb ist es längst an der Zeit, mit dieser Linken konsequent zu brechen und jegliche Rücksichtnahme auf diese zu vermeiden. Die immer wieder in pro-zionistischen Kreisen gebräuchliche Redeart, leider braucht es einen israelischen Staat, leider braucht es eine Armee, mit der wir leider solidarisch sein müssen, leider, 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 entpuppt sich bei näherer Betrachtung als jenes nicht abrücken wollen, vom linken Politik machen, wie es die großdeutsche Linke vorexerziert. Anstatt die historische Besonderheit Israels zu berücksichtigen, die genau darin besteht, jenen Schutz zu gewähren, die der antisemitischen Raserei und dem völkischen Wahn, die mit der Konstitution bürgerlicher Gesellschaft gesetzt wurden, ausgesetzt sind, wird mit Israel verfahren wie mit jedem anderen Nationalstaat. Althergebrachte linke Essentials wie Antimilitarismus und Antinationalismus, die eigentlich spätestens mit Auschwitz ihre Daseinsberechtigung als unschuldige und unhinterfragbare Kampfbegriffe verloren haben, verkennen den Charakter israelischer Staatlichkeit. Dass mit der Vernichtung Israels auch die Option auf eine befreite Gesellschaft fallen würde, ist meines Erachtens eine Selbstverständlichkeit. Die Betonung dieses Umstands aber legt nahe, dass über den Umweg des Kommunismus eine Solidarität mit Israel erreicht werden soll. Stattdessen wäre darauf zu beharren, dass die Solidarität mit Israel alleine schon wegen der Verteidigung der von mit dem kollektiven Mord Bedrohten eine Notwendigkeit ist und keiner weiteren Begründung bedarf. Auch ohne Perspektive auf die befreite Gesellschaft wäre Israel zu verteidigen. Thank you.
Im Anschluss an Simone Dina Hartmann unterscheidet Joachim Bruhn von der Freiburger Initiative Sozialistisches Forum zwischen dem Kommunismus im historisch-empirischen Sinne und zwischen einem Kommunismus im philosophisch-systematischen Sinne und versucht, das jeweilige Verhältnis zum Zionismus ausgehend von einer Kritik an den gängigen linken Vorstellungen von Nation, Arbeit und Staat zu klären.
In einem gewissen Gegensatz zu Simone bin ich doch der Meinung, dass der Kommunismus kein Umweg ist, sondern die einzige Abkürzung, die uns welthistorisch geblieben ist. Allerdings nur dann, wenn wir am Begriff des Kommunismus eine gewisse Differenzierung vornehmen. Wenn wir also unterscheiden zwischen dem Kommunismus in einem historisch-empirischen Sinne und dem Kommunismus in einem philosophisch-systematischen Sinne. In einem historisch-empirischen Sinne ist der Kommunismus, so wie er politisch wirkmächtig wurde in Gestalt der bolschewistischen pro-staatskapitalistischen Revolutionen nach 1917, nichts anderes gewesen als eine weitere Form, eine weitere Praktik zur Verewigung von Herrschaft, diesmal mit proletarischen Mitteln, während in einem philosophisch-systematischen Sinne der Kommunismus nichts anderes sein kann als das Resultat einer gewissenhaften Kapitallektüre. Diese beiden Dinge stehen nun zueinander in keinem besonders großen Gegensatz. Vielmehr erklärt gerade der Kommunismus im systematisch-philosophischen Sinne, warum es mit dem im historisch-empirischen Sinne gar nichts werden konnte. Und warum jene Hoffnung, die vor 100 Jahren um 1900 herrschte, eine Einheit von kommunistischer Revolution und jüdischer Emanzipation damals nicht nur kein Erfolg beschieden war, sondern die daraus resultierenden Praktiken in genau das hineinmündeten, was Simone im Resultat beschrieben hat. Um die Hoffnungen, die zu Anfang des Jahrhunderts herrschten, vielleicht kurz zu versinnbildlichen, habe ich zwei Zitate hervorgekramt. Das eine aus einem Buch, 1898 in Berlin erschienen, von Nachman Sirkin, Die Judenfrage und der sozialistische Judenstaat, in dem es heißt, das sozialistische Proletariat ist der einzige Bundesgenosse der Juden, dessen Sieg die Aufhebung aller Möglichkeiten der Judennot ist. Und wenige Jahre später, 1905, schreibt Ben Borochow in seinem Buch Grundlagen des Arbeiterzionismus, Zitat, wir erklären mit gleichem Stolz, wir sind Sozialdemokraten und sind Juden. Unser nationales Bewusstsein ist natürlich negativen Ursprungs. Es trägt einen Befreiungscharakter. Wären wir das Proletariat einer freien Nation, die weder andere unterdrückt noch selbst unterdrückt wird, so bestünde die Frage eines nationalen Kampfes überhaupt nicht. Das jüdische Proletariat bedarf der Revolution in einem viel höheren Maße als das Proletariat irgendeines anderen Volkes. Aus diesen Dokumenten lassen sich unschwer aus dem Arbeiterzionismus, gerade des polnischen und des galizischen Proletariats, weitere Stimmen anführen. Aus diesen Stimmen spricht die Gewissheit, dass die Unterdrückung der Lohnarbeit durch das Kapital die historisch wie logisch letztmögliche Form jeder Herrschaft des Menschen über den Menschen ist und dass mit dem Ende dieser Unterdrückung, jede Diskriminierung, jede Verfolgung, also auch die der Juden, ein Ende haben muss. Dass diese Konstruktion eines Ineinanderfallens von menschlicher Emanzipation und proletarischer Emanzipation intern schief konstruiert war, das ist in den letzten Jahren derart in unseren Kreisen zur Genüge diskutiert und kritisiert worden, dass ich es nicht zur Gänze wiederholen muss. Es soll nur als quasi Merkposten dieses damit eröffneten Dilemmas eben notiert werden, dass die Befreiung der Arbeit das eine ist und die Perspektive auf die Abschaffung der Arbeit das ganz andere ist. In der Perspektive der Befreiung der Arbeit jedoch musste dieses Ineinanderfallen von proletarischer Revolution und jüdischer Emanzipation von Anfang an fatal enden. Ich will diese Geschichte, die vielfach erzählt worden ist, zuletzt in dem großen Buch von Arno Lustiger, Stalin und die Juden, euch nicht repetieren. Ich will nur an eine kleine Anekdote erinnern, die zeigt, wie von Anfang an diese Sache verfehlt worden ist, nämlich in den Debatten der Sozialdemokratie. Und was sind die Bolschewisten anders als ein gewisser Flügel der Sozialdemokratie? Dass in diesen Diskussionen vor 1914 immer die Frage erhoben wird, was ist eigentlich eine Nation? Was ist nationale Selbstbestimmung? Wie definieren wir eine Nation? Und um nun den Bolschewismus und die Spaltung der Sozialdemokratie ordentlich voranzutreiben, sandte der Genosse Wladimir Iljitsch seinen getreuen Lakaien Stalin zum Studium der Nationalitätenfrage nach Österreich. Und das Resultat dieses Studiums ist das legendäre Werk Marxismus und nationale Frage. Und ich behaupte, dass bis auf den heutigen Tag all das, was Linke behaupten über Nationen, letztendlich von diesem stalinistischen Ursprung geprägt ist. Die Definition Stalins ist, Nation definiert sich durch ein genau umgrenztes Territorium, durch einen geschlossenen Wirtschaftsraum, durch eine einheitlich gesprochene Sprache, die auch als Schriftsprache da ist, durch eine gemeinsame Kultur. Damit waren die Juden aus dem Nationenbegriff ausgeschlossen. Dieser Ausschluss ist es, der letztendlich die zionistische Antwort auf die sozialistischen Versuche des jüdischen Proletariats motivierte. Ich will nun diese Geschichte nicht weiter fortführen. Ich will sie nur noch mit einem kleinen Punkt beschlagworten, und zwar, dass ja der Gegensatz zwischen Kommunismus, Klammer auf, Stalinismus und dem Zionismus nie so besonders groß gewesen ist, zumindest nie so groß, als dass sich der Stalinismus nicht seinen eigenen Zionismus geleistet hätte, und zwar ein Versuch, nach stalinschen Kriterien eine jüdische Republik auf dem Territorium der UdSSR zu gründen, die Republik von Birobidschan, was aber de facto einer Massendeportation von 50.000 Juden aus Moskau ganz hinten an den Amur gleichkam, eine Gegend voller Sümpfe. Da wollte man also diese Menschen ansiedeln. Das Ergebnis war entsprechend katastrophal und endete in einer einzigen großen Malaise. Ich denke mir, dass man den Antizionismus nicht einfach nur auf eine Funktion der sowjetischen Außenpolitik reduzieren kann. Zwar ist natürlich die stalinsche Haltung zu den Juden und zu Israel von einem tiefgehenden Opportunismus geprägt und von den damit zusammenhängenden Schwankungen und Windungen. Ich denke aber, dass wir noch mal vielleicht einen Schritt zurückgehen müssen und fragen nach dem gesellschaftlichen Gehalt der sowjetischen Ökonomie und Politik nach 1917. Und ich denke, dass der Grund für diesen Antizionismus und Antisemitismus nicht in diesen Wendungen liegt, sondern dass die Wendungen diesen Grund nur ausdrücken. Das ist das Verhältnis in einigen Stichpunkten umrissen des Kommunismus, soweit er im historisch-empirischen Sinne auftritt, zum Zionismus, eines Kommunismus, mit dessen Kritik wir, glaube ich, noch gar nicht am Ende sind. Zu dieser Kritik des Kommunismus in historisch-empirischer Ansichtsfassung gehört es eben auch, dass das, was sich heute als erklärtermaßen als kommunistisch definiert, eine einzige antisemitische Propagandaagentur ist. Es ist darauf hingewiesen worden, auf diesen Parteitag der italienischen Kommunisten von Rifondazione Comunista vor einigen Wochen in Zürich. Und ich lese mal aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 8. April einen kleinen Absatz vor. Interessant nebenbei, dass die einzige Zeitung, die in der BRD über die Rifondazione berichtet, regelmäßig die Junge Welt, über diesen Vorfall nichts weiter verlauten ließ. Hier hieß es in der FAZ: Die italienischen Kommunisten der Wiedergründung haben am Wochenende auf ihrem Parteitag in Rimini den Stalinismus verurteilt. 85 Jahre nach der Oktoberrevolution und 12 Jahre nach Zusammenbruch der Sowjetunion sprachen sich 60% der Delegierten dafür aus, Zitat, jede autoritäre und bürokratische, stalinistische und ähnliche Missart des Sozialismus zurückzuweisen. Zitat Ende. Die Delegierten taten sich mit dem Parteivorsitzenden Bertinotti, befürworteten den Beschluss schwer und berieten bis tief in die Nacht. Ohne großen Widerspruch wurde dagegen beschlossen, in den Leitungsgremien der Partei, Politkomitee, Mitgliederzahlen zu halbieren und die Frauenquote von 30% auf 40% zu erhöhen. Bertinotti zeigte sich solidarisch mit den Palästinensern. Auf unserem Bild ist er rechts zu sehen mit einem PLO-Vertreter und verglich Israel mit Nazi-Deutschland und die Juden mit der SS. Er beteuerte jedoch vor hunderten Delegierten, dass er gegen Antisemitismus sei und den Juden nichts Böses nachsage. Dass der Kommunismus von heute in einem, wie ich betonen möchte, eben historisch-empirischen Sinne. Und die Frage stellt sich nun, wie können diejenigen, die wie wir den Kommunismus in einem philosophisch-systematischen Sinne behaupten, nicht nur in der schon stattgehabten, oft wehrkritischen Orientierung auf den Dogmatismus, sondern auch auf die Erfahrung der Geschichte, auf dieses Verhältnis von Neuem und neu reflektieren.
Thank you.
Soweit zum Staatssozialismus, also den Kommunismus im historisch-empirischen Sinne. Wie sieht nun aber das Verhältnis des Kommunismus im philosophisch-systematischen, also im revolutionär-materialistischen Sinne zum Zionismus und zu Israel aus?
Und da zeigt sich eben, denke ich, dass man Israel nicht nach dem Leider-Leider-Leider-Schema behandeln muss, dass man es aber behandeln müsste als die gelungene erste Abschlagszahlung auf einen noch zu realisierenden Kommunismus. Israel ist gleichsam die erste Rate und wir haben solidarisch alles dafür zu tun, dass die Zinsen bezahlt werden können, aber wir werden uns mit der ersten Rate, der ersten Abschlagszahlung auf eine staaten- und klassenlose Weltgesellschaft natürlich unmöglich zufrieden geben können. Und dies im Sinne, sage ich mal, einer Kritik an Israel, die sich einem ganz anderen Sinne motiviert als das, was Simone von den Linken berichtet hat. Diese Kritik an Israel ist die, dass diese erste Abschlagszahlung auf den Kommunismus aus Gründen, für die Israel nichts kann, in seiner Isolation sich einkapselt. Einzukapseln gezwungen ist, aus einem Mangel an tätiger, mitleidender, aktiver Solidarität. Diese Kritik nimmt zum Beispiel ein Thema auf, das in der materialistischen Staatskritik in den letzten Jahren seit Johannes Anjoli immer weiter getrieben worden ist. Sie verzichtet darauf, das gute Spiel und böse Spiel der Linken mitzumachen zwischen dem Staat des Kapitals als solchem und der Regierungspolitik im Besonderen und im Einzelnen zu unterscheiden. Schon unsere Reformismuskritik, soweit sie an den Verhältnissen der BRD sich festmacht, verweigert sich diesen müßigen Diskussionen, wie sie auch gerne von Linksruck geführt werden, über die Frage, ob sich unser Eins lieber von Schröder oder von Stoiber verwalten, organisieren lassen möchte. Es ist aber diese Kritik, diese abgrundtief reformistische Kritik, die sich auch jeder Reflexion auf die Weiterentwicklung der Staatskritik verweigert, die am Beispiel Israel ihre unmittelbar antisemitischen Konsequenzen hervorgeht. Ich lese mal einen kleinen Absatz vor aus der Frankfurter Rundschau, was so eine Art, ich weiß nicht, ob ihr die Rundschau kennt, das ist so ein Verlautbarungsorgan von Amnesty. Da war vor einigen Wochen unter dem Titel Siedlung als Waffe, der Nahostkonflikt stellt immer noch die soziale Frage, war da zu lesen, einem Abschnitt Zitat: Die aus Auschwitz geborene Solidarität mit Israel, die nicht allein ein moralisches Gebot, sondern eine historische Notwendigkeit ist und bleiben wird, rechtfertigt nicht die deutsche Kritiklosigkeit gegenüber einer Regierung, deren Politik langfristig die Interessen Israels gefährdet. Daran ist ja nicht nur auffällig, und das ist auch oft genug ausreichend kritisiert worden, was für eine antisemitische Strategie darin steckt, besser zu wissen als die Israelis, was diesen frommt, sie sozusagen als die ewigen Schutzjuden zu behandeln und unter Kuratel zu stellen, sondern dieses Schema ist ja verbunden mit einer gewissen Auffassung vom bürgerlichen Staat, eine Auffassung, die am Staat unterscheidet eben den Staat als solchen, der ein guter Mann ist und dem Gemeinwohl dient und eben den herrschenden Bürokraten und Funktionären, die diesen Staat im Einzelnen verwalten. Ich brauche euch auch nicht jetzt die gesammelten Werke von Johannes Anjoli zu referieren. Jedenfalls läuft es im Kern daraus hinauf, dass die Wiedergewinnung eines Begriffs und einer vernünftigen Praxis vom Kommunismus davon abhängt, dass wir mit der leidigen Diskussion um das Verhältnis von Basis und Überbau einmal Schluss machen und aus der Neuaneignung des marxischen Kapitals die Konsequenz ziehen, dass Ausbeuten und Herrschen unmittelbar, wenn auch durch verschiedene Differenzierungen hindurch, eines sind. Dass es unmöglich ein schlechtes Kapital geben kann und einen guten Staat, dass es unmöglich eine Marktwirtschaft geben kann, auf der sich ein Sozialstaat, ein sozialistischer Staat, eine Diktatur des Proletariats als der neutrale Hebel von irgendwelchen Leuten zu irgendwelchen Zwecken erheben kann. Radikale Kapitalkritik muss eins sein und muss identisch sein mit radikaler Staatskritik. Wenn ein neuer Kommunismus diese Einheit von Staats- und Kapitalkritik erreicht haben wird, dann wird er zugleich sowohl auf die deutschen Verhältnisse selbst bezogen, wie auch die außenpolitischen Verhältnisse bezogen, mit Kritiken dieser Art, wie ich sie eben aus der Rundschau zitiert habe, ein Ende machen können. Ich möchte nur noch auf einen letzten Punkt hinweisen, wo sich vielleicht auch eine neue Form, ein nicht ideologisches, ein nicht auf kurzfristigen Interessen basierendes strategisches Bündnis fundieren lässt. Die Selbstkritik, die der moderne Materialismus an seinen historischen Gestalten vorzunehmen hat, ist ja nicht zuletzt eine Kritik an der Geschichtsphilosophie eben dieser klassischen Gestalten des linken Denkens, eines Denkens, das immer vom Wesen der Arbeit ausging und die Geschichte als nichts anderes begriff als die Selbstverwirklichung dieses Wesens hinauf in die historisch-empirische Gesellschaft. Diese Konstruktion, die aber immer noch trotz aller Kritik diejenige ist, die das Denken der Linken bestimmt, wenn sie überhaupt einen philosophischen Anspruch erhebt, diese Konstruktion ist im Kern und strukturell und substanziell antisemitisch, weil sie mit der Frage der Arbeit immer die Frage nach dem stellt, was Nichtarbeit ist und dies nicht im Sinne der kommunistischen Nichtarbeit, sondern stellt in dem Sinne als des anderen zur produktiven Tätigkeit und das andere zur produktiven Tätigkeit ist natürlich die einseitig aneignende, die parasitäre Tätigkeit. Dagegen ist die Geschichtsphilosophie des Zionismus von ganz anderer Statur. Und auch hier zeigt sich, welche historische Bedeutung im Zug kommt. Denn die Geschichte konstruiert sich hier nicht als das zu sich selbst kommen des Wesens, sondern als der historische Zusammenhang der Katastrophen und als die Abwehr der Kommenden. Die Zionisten handeln, als hätten sie sich der Bewahrheitung der geschichtsphilosophischen Thesen Walter Benjamins verschrieben. In dieser negativen Geschichtsphilosophie ist der Materialismus dem Zionismus zutiefst verwandt, wenn er auch kontrafaktisch sich verweigert, dessen These vom ewigen Antisemitismus sich anzueignen. Der Materialismus ist, wenn man es mal auf eine mir eigentlich wesensfremde Definition bringen möchte, der Materialismus ist nichts anderes als die bestenfalls durch intensive Kapitallektüre zu begründende Hoffnung, der Zionismus möge eines Tages Unrecht behalten.
Brunn versucht, seine Überlegungen zum Verhältnis von kommunistischem Materialismus und Zionismus nochmals zu präzisieren und charakterisiert den Zionismus vor dem Hintergrund von Walter Benjamins negativer Geschichtsphilosophie als ein politikgewordenes Katastrophenbewusstsein.
Und das führt in eine Diskussion hinein, was es eigentlich mit dem Begriff der staaten- und klassenlosen Weltgesellschaft als Inhalt des Kommunismus noch auf sich haben kann, nach dem Nazifaschismus. Jedenfalls Abschlagszahlung in dem residualen Sinne, dass nachdem die bürgerliche Aufklärung ihre Versprechen dementiert hat und nachdem die Weltrevolution ihre Versprechungen gleichermaßen dementiert hat, sozusagen als letzte Möglichkeit dessen, was im einzigen Begriff von Emanzipation um 1900 beschlossen gewesen ist, überhaupt noch möglich ist. Also der Zionismus ist, wenn man so will, das vorläufige Endresultat der Geschichte und Inbegriff dieser Niederlagen und dieser Katastrophen. Denn es ist klar, ich meine, die Weltrevolution, ich meine, wann gab es, wenn man davon spricht, Scheitern der Weltrevolution, ist das ja auch eine Sache, eine Fragestellung, die uns als hoffnungslos hinterweltlerisch schon darstellt. Wann ist die Weltrevolution gescheitert? Sie ist nicht 68 gescheitert, sie ist nicht 1943 gescheitert mit der stalinischen Auflösung der Kommunistischen Internationale. Sie ist gescheitert eigentlich schon im Jahr, als diese Revolution in Russland selber gemacht worden ist. Und das historische Unglück, was die Linke bis heute prägt, ist, dass diese bürgerlichen Revolutionäre, diese billigen Jakobiner mit ihrer klappernden Guillotine aus historischen Gründen gezwungen waren, sich mit einer nach Marx klingenden Terminologie auszudrücken. Das haben wenige, wie Luxemburg und andere, begriffen, aber das hat zu einer immensen Selbsttäuschung der Bewegung geführt. Und mit der Abschlagszahlung, natürlich ist das erstmal eine hilflose Metaphorik, aber es meint, dass sich in der Frage des Antisemitismus wie in der Frage des Antizionismus, die nur eine andere Darstellungsform des Ersten ist, sozusagen das ganze Grundübel und die ganze Verworfenheit dieses verruchten Jahrhunderts zusammenfasst. Und dass da wirklich wie im Brennglas die Geschichte auf ihren Begriff zu bringen ist. Deswegen ist Israel nicht nur unbedingt zu verteidigen, sondern Israel ist ein Erkenntnisproblem für Kommunisten allerersten Ranges. Wollen sie eine kommunistische Praxis und Theorie neu erfinden? Ja, die Frage ist die, ob sich im Angesicht der historischen Praxis des Nazifaschismus und seiner Resultate überhaupt noch eine Geschichtsphilosophie klassischer Prägung mit gutem Gewissen vertreten lässt. Und da haben wir ja im Wesentlichen die bürgerlich-demokratische Philosophie der Geschichte, die von einem Fortschreiten der wie immer gearteten Aufklärung ausgeht, und wir haben den proletarischen Schatten dieser bürgerlichen Philosophie, die von einem immer weiteren Fortschritt des Sozialen, der sich selbst verwirklichen in Arbeit, ausgeht. Da ist Geschichte ein Zug in lichte Zukunft, und in dieser lichten Zukunft kann man alle Untaten der Vergangenheit vergessen. Jede Erinnerung ist störend. Das ist Geschichtsphilosophie als Ausdruck von Schlussstrich-Mentalität. Und gegen diese Geschichtsphilosophie hat sich eben im Eingedenken der Katastrophe die Adornoschen Intentionen einer negativen Dialektik gewandt, ne? Dass man Geschichtsphilosophie formulieren muss als Zusammenhang nicht des Fortschritts, sondern als Zusammenhang der Katastrophen. Und das heißt zugleich, man muss nicht warten, wie in den klassischen Geschichtsphilosophien, bis ein Moment reif ist für irgendwas. Man muss nicht, wie es die Marxisten tun, dem Kapital das Thermometer ihrer Klassenanalysen in den Arsch schieben, sondern jeder Moment ist gleich reif, weil in jedem Moment der Geschichte sich nichts anderes ausdrückt als das Verhältnis von Herrschaft des Menschen über den Menschen und die darin implizierte absolute, evidente Geltung des kategorischen Imperativs, alle Verhältnisse umzustürzen und vielleicht auch die Straßenverkehrsordnung. In diesem Zusammenhang ist dann die Benjaminsche Geschichtsphilosophie eine Geschichtsphilosophie, die er in einer Interpretation des Bildes von Paul Klee, Angelus Novus, interpretiert, dass der Engel der Geschichte, der Sinn der Geschichte, dass man sich so vorstellen kann, wie einen Engel, der mit ausgebreiteten Armen rückwärts einem unbekannten Ziel zugetrieben wird, während ein Wind bläst, ein Wind aus dem Paradies, ein Wind aus dem Urkommunismus, der den Engel wegträgt, trägt davon und vor seinen Füßen sieht er nichts anderes als die beständig ihm vor die Füßen geschleuderten Leichen, das menschliche Unglück und so weiter. Der Zionismus ist ja keineswegs das, was immer ausgehend vom Spiegel bis hin zu den Lippenpostillen verkürzt behauptet wird, eine Rückkehr in das historische Land, sondern er ist ein politikgewordenes Katastrophenbewusstsein. Und insofern ist das, denke ich, von der Motivation, wenn nicht unbedingt von der Artikulation, von der Motivation aufs Intensivste verwandt, ist nicht das Gleiche, aber aufs Intensivste verwandt mit der Neufassung des Materialismus auf dem Niveau von Gegenwart, wie es Benjamin, aber auch Adorno vorgenommen haben. Die Notwendigkeit Israels ist seit über 200 Jahren begründet, ne, und ist begründet aus der klassischen Philosophie der Aufklärung und lässt sich in dem einen Satz von Immanuel Kant, der auch noch eine kommunistische Konnotation hat, zusammenfassen, ne, dass es nämlich ein Recht gibt, welches allen Menschen zusteht, vermöge des Rechts des gemeinschaftlichen Besitzes der Oberfläche der Erde, auf der als Kugelfläche sie sich nicht ins Unendliche zerstreuen können, sondern endlich sich doch nebeneinander dulden müssen. Ursprünglich aber hat niemand an einem Ort der Erde mehr Recht als der andere. Das ist der schärfste Einwand der bürgerlichen Aufklärung gegen das Recht auf nationale Selbstbestimmung. Das Recht auf nationale Selbstbestimmung im Sinne des Rechtes dessen, der hier zuerst da war und seinen Claim zuerst eingerammt hat, dieses Recht geht zu Schanden daran, an der einfachen Tatsache, dass die Erde eine Kugel ist und jeder das Recht haben muss, irgendwo auf dieser Kugel zu sein, zu existieren. Und wenn andere ihm das Recht zu sein verweigern, dann haben diesejenigen nach Kant das Recht, dieses Sein auf einem Stück der Erde zu erzwingen. Das ist die philosophisch bestmögliche Rechtfertigung des Zionismus, die ich mir vorstellen kann.
Ihrem Text »Der Kommunismus und Israel« schreibt die Initiative Sozialistisches Forum: »Israel ist der einzige Staat dieser Welt, der für sich eine nicht zu bezweifelnde Legitimität beanspruchen kann. Israel, das ist der ungleichzeitige Staat, der entstanden ist sowohl als Reaktion auf das Dementi aller Versprechungen der bürgerlichen Nationalrevolution, sowohl als Antwort auf den stalinistischen Verrat an der kommunistischen Weltrevolution, als auch als zu spät gekommene Notwehr gegen den Massenmord an den europäischen Juden.« Weiter unten im Text heißt es dann: »In dieser Perspektive ist Israel der bewaffnete Versuch der Juden, den Kommunismus lebend zu erreichen.« Dieser sowie weitere Texte der Initiative Sozialistisches Forum finden sich auf der Homepage www.isf-freiburg.org. Die Wiener antideutsche und linkskommunistische Gruppierung Café Kritik, die auch die Israel-Konferenz in Berlin mit unterstützt hat, ist unter folgender E-Mail-Adresse erreichbar: café.kritik@gmx.net, wobei Café ohne Akzent und Kritik in der französischen Schreibweise zu schreiben ist. Gestaltung der Sendung: Stefan Griegert.
Ein Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten 3 Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.